Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich, heute ein zweites Mal im Interview die liebe Juliana Aframe zu haben. Hallo liebe Juliana.
Hallo liebe Ann-Kathrin, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
So schön, dass ich wieder in deiner Praxis sein darf. Ich liebe Podcast-Aufnahmen vor Ort.
Ja, ich auch. Finde ich großartig, dass wir uns gegenüber sitzen.
So, so schön. Und wir sprechen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Falls ihr die Folgen zum Thema Rektusdiastase noch nicht gehört habt, springt gerne ein paar Folgen zurück, hört euch die an, weil wir knüpfen heute daran an, nämlich was passiert, liebe Juliana, wenn die klassische Physiotherapie oder konservative Maßnahmen nicht mehr greifen. Und danke für dein Vertrauen, weil du nimmst uns ein bisschen mit in deine persönliche Geschichte.
Genau. Und um deine Frage gleich zu beantworten, was dann passiert? Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich operieren zu lassen, und den Weg bin ich auch gegangen, vollends bewusst, nach zweijähriger konservativer Therapie. Und habe ich mich dazu entschieden, eine Rektusdiastasen-OP zu machen. Mhm. Genau. Ich hatte ja eine relativ schwierige Schwangerschaft, die zweite, und eine Symphysenanriss. Und das war sehr unangenehm und sehr schmerzhaft und hat auch die Heilung, weil es ist nicht gut geheilt, so wie man ja immer sagt, das geht von alleine wieder zurück und alles wird gut. Ja, natürlich wird es alles besser, aber es war nicht optimal, das habe ich deutlich gespürt, und ich sitze ja auch an der Quelle, was Osteopathie und Physiotherapie und so anbelangt, und und habe dann aber auch gesehen mit meinem damaligen Chirurgen zusammen, dass ich sehr viele Hernien in der Linie Alba hatte. Mhm. Also Kontinuitätsunterbrechung, da kann man dann natürlich auch konservativ nicht mehr ansetzen sozusagen.
Mhm. Kannst du für das Nicht-Fachpersonal, was zuhört, noch einmal sagen, was sind Hernien?
Genau, das ist, wenn Bindegewebe sich sozusagen reißt oder unterbrochen wird, und dann entsteht ein Spalt. Und das ist dann eine Hernie. Mhm.
Das heißt, in deiner zweiten Schwangerschaft schon hattest du die Symphysenproblematik.
Genau, richtig.
Und bist dann nach der Geburt ins Wochenbett und hast da wahrscheinlich schon gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht.
Ja, schon, also im Wochenbett, genau, also direkt nach der Geburt passte die ganze Hand von Sebastian inzwischen meine Rektusbäuche. Wow. Die sind natürlich, und er hat wirklich große Hände. Mhm. Auch die Hebamme guckte mich an und ich dachte so, und ich erinnere mich noch, wie ich unter der Geburt, hat es einmal so richtig so peitschen, also gemacht im Bauch. Und ich so, was ist das denn? Mhm. Das fühlte sich komisch an. Und und dann kam aber mein Wochenbett, zudem war auch nicht ganz so entspannt, wie man sich das wünscht, weil mein Sohn oder unser Sohn kam auf die Welt, und zeitgleich habe ich meinen Vater begleitet. Mhm. Der ist gestorben und war im Hospiz, und ich habe mich halt gekümmert um ihn. Mhm. Bin immer mit dem Maxi-Cosi von A nach B gefahren, habe meinen Vater zum Arzt gefahren, und dann letztendlich ist er im Hospiz gewesen. Das heißt, ich musste dann nur noch einen Weg machen und hatte ja auch schon einen großen Sohn. Mhm. Also die Wochenbettzeit war jetzt auch nicht so wahnsinnig ruhig. Genau, okay. Das habe ich dann ein bisschen später nachholen dürfen.
Ja. Und dann hast du dir relativ schnell Hilfe erstmal auf konservative Art und Weise geholt.
Genau, richtig. Also ich habe mit einem Gurt gearbeitet. Ich habe ein wirklich intensives Sportprogramm gemacht, um zu versuchen, um eben auch Spannung auf die Linie Alba zu bekommen. Mhm. Habe mich osteopathisch behandeln lassen, war auch bei der Beckenbodenphysiotherapie, und also war da sehr fleißig und diszipliniert auch. Aber wenn eine Struktur eben auch kaputt ist, dann ist sie kaputt in dem Fall.
Ja, etwas, was gerissen ist, können wir nicht durch Übungen wieder zum Zusammenwachsen bringen.
Genau. Ja, und dann war ich im Hernienzentrum und hatte zwei sehr nette Gespräche mit meinem Chirurgen, der sich sehr viel Zeit genommen hat und mich umfassend aufgeklärt hat, mir auch gezeigt hat, was genau passiert, ob ich welche Form der OP ich mir wünsche, ob ich ein Netz haben möchte wegen der Stabilität. Das habe ich bejaht. Ich habe sogar Diane Lee angeschrieben, netterweise hat sie mir geantwortet. Innerhalb von 3 Tagen hatte ich eine nette E-Mail von ihr. Und da sagte sie dann ja, wo das Netz liegen sollte. Und das war interessant, weil in Deutschland wird das eben nicht so tief eingesetzt, weil man Angst hat um die Verwachsung mit den inneren Organen, was ja auch sinnvoll ist, sondern es wird eben weiter vorne in der Rektusscheide eingesetzt, eingelegt, genau.
Da frage ich dich gleich noch näher zu. Dieser Prozess, Juliana, von Scheiße, ich komme nicht vorwärts mit Osteopathie, mit, ich kann mir richtig vorstellen, dass du auch sehr diszipliniert und fleißig mit Übungen und so weiter warst, hinzu, ich muss das operativ machen lassen. Da war ja ein bisschen Zeit, sagtest du, 2 Jahre.
Ja, 2 Jahre, genau.
Und wie war das für dich vom Kopf her?
Das war gar nicht so schlimm.
Okay.
Für mich, mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, wann kann ich das machen, ohne dass ich meine Kinder und meinen sehr kleinen Sohn zu lange alleine lasse und vor allen Dingen nicht da sein kann für ihn, so wie ich es gerne möchte, weil man natürlich dann erstmal 6 Wochen sehr eingeschränkt ist mit Tragen und so. Und es war klar, er muss laufen können, er muss selbstständig sein, er muss in die Kita gehen und und wenn ich ihm erkläre, dass ich ihn jetzt nicht tragen kann, dass es geht. Und ich hatte Hilfe, mein Bruder hat mir sehr lieb geholfen, er war da. Und Sebastian, also mein Mann sowieso.
Ja.
Genau, das waren so die Parameter. Okay. Aber es war nicht schlimm zu wissen, dass ich mich operieren lassen werde. Das war irgendwie so eine logische Konsequenz. Wobei ich jetzt, das war auch meine erste OP, die ich hatte. Ich hatte vorher keine Operation. Genau, und ja.
Es gibt ja Menschen, die hadern dann so damit, ne? Und dass sie denken, okay, mein Körper funktioniert nicht mehr und...
Das hat er auch nicht und das hat mich natürlich genervt. Also das ist, und vor allem dieser Protein, also der vorgewölbte Bauch immer und das war unangenehm und ist unangenehm und an einem Hosenbund, ich hatte ja auch einen Nabelbruch so, das war eben alles einfach unangenehm. Und dann aber zu wissen, okay, es gibt eine Möglichkeit, das chirurgisch zu beheben, das fand ich eigentlich eher befreiend. Aber so tick ich. Das war so, okay, das ist die Lösung, dann mach ich's.
Da gibt es wahrscheinlich auch keinen empfohlenen Zeitraum von so lange versuche ich es irgendwie konservativ und wenn es dann nicht geklappt hat, mache ich die OP. Ne? Also einige entscheiden sich wahrscheinlich schneller und andere brauchen länger.
Genau, richtig. Und wenn eine Struktur defekt ist, dann ist sie eben auch defekt. Also dann kann ich natürlich per Wunschdenken sagen, das soll jetzt bitte wieder zusammenwachsen, aber wenn es eben nicht geht, dann geht es nicht. So, dann ist das, aber wie gesagt, das ist dann so die logische Konsequenz für mich gewesen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das für einige ein sehr großer Schritt ist. Es war auch ein großer Schritt für mich, klar. Aber ich habe versucht, das so ganz rational zu sehen. Und auch Patientinnen, die ich habe und mit dem Thema Rektusdiastase zu mir kommen, wenn man nicht den anatomischen Background so genau hat und nicht genau weiß, was da auf einen zukommt, was da genau passiert und auch wenn es einem jemand erklärt, dann ist das bestimmt sehr abschreckend und man geht lange damit umher und weiß nicht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, bringt es was, wie ist das Ergebnis hinterher und so weiter und so fort. Dann tut man sich bestimmt schwer, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe mir auch die Anatomie angeguckt und wusste genau, wo was dann hinkommt und wo was liegt. Und deswegen ist es mir vielleicht einfacher gefallen.
Okay, und dann hast du dich informiert, wo welche Operationstechniken gemacht werden und hast dir in Hamburg...
Ich habe mir aber den Chirurgen gesucht, den ich am sympathischsten fand und der es mir am einleuchtendsten erklärt hat und sich Zeit genommen hat, mir im Ultraschall zu zeigen, okay, guck, da sind die Hernien, da wird das Netz liegen, es wird nicht kein kleines Netz sein, sondern es ist einfach ein weitreichender Defekt. So, der war ganz ehrlich und ganz klar, ich konnte den sogar hinterher nochmal anrufen und habe nochmal gefragt und der hat sich Zeit genommen und war nicht irgendwie abgeschreckt oder so.
Also ruhig irgendwie sich 2, 3
Meinung anhören, obwohl, nee, das habe ich nicht mal, also ich habe mir zwei Meinungen angehört.
Ja.
So, das hat mir gereicht.
Ja, ja gut. Und diese Operation, gibt es da irgendwie, dass du dich speziell vorbereitet hast? Abgesehen davon, was mache ich mit meinen Kindern in der Zeit?
das war Prio Nummer eins, die Kinder, dass das irgendwie alles gut läuft. Und natürlich war mir wichtig, die Beckenbodenansteuerung zu gucken, wie kriege ich meinen Beckenboden in den Griff, weil der hat eben auch schon arg gelitten unter der also in der Schwangerschaft und unter der Geburt. Gerade mit den Symphysenschmerzen und mit dem Symphysenanriss ist dann natürlich viel Instabilität gewesen und viele Scherkräfte zusätzlich zu dem Gewicht, was ich so mit mir rumgetragen habe, wobei ich jetzt nicht exorbitant viel zugenommen habe, aber trotzdem ist es natürlich eine wahnsinnige Belastung dann in der Schwangerschaft. Und habe meine Übung gemacht, Ansteuerung, viel darauf geachtet, und habe mich aber immer bewegt. Ich habe immer Sport auch gemacht. Ich habe Kettlebell-Training gemacht auch, einfach um möglichst viel Kraft zu haben auch und auch flexibel zu sein. Weil es macht ja nicht nur Kraft, es gibt ja auch Flexibilität. Das hat mir sehr geholfen. Also ich bin relativ schnell fit gewesen hinterher wieder.
Ja.
Und habe auch ganz brav die 6 Wochen meine Behandlung gehabt und meine Atemübung gemacht und meine Mobilisationsübung. Ich bin in Bewegung geblieben, aber habe zugesehen, dass ich wenig Belastung darauf packe. Habe in der Zeit auch nochmal, habe ich den Workshop bei Frau Heller gemacht, den Rektusdiastasen, die Rektusdiastasen-Fortbildung. Genau, daran erinnere ich mich noch. Ja. Das war 2017. Und das war also mich damit auseinanderzusetzen, die nötigen Schritte zu tun, die nötig sind, konservativ. War dann bei Elisabeth Schrader in der Beckenbodenphysiotherapie, weiß ich noch, und bin dann in die OP gegangen.
Und du hast gesagt, du hast ein großes Netz bekommen. Was heißt groß? Wie können wir uns das vorstellen? Von Sternumspitze, also bis Beinspitze?
Genau, bis unter halb Bauchnabel.
Und von rechts nach
und
links?
Und von rechts nach links, er sagte, es wären 20 cm breiter gewesen.
Wow, okay. Genau. Und wo genau kommt dieses Netz zwischen?
Dieses Netz, es ist ja minimal invasiv, so wird ja operiert. Das heißt, über den Bauchnabel und 2 Rechts- und Linksstiche unterhalb bekommt man dann. Oder Schnitte in die Stiche bekommt man dann. Und dann wird es eben mit die Haut abgetrennt. Also es ist eine große OP, es sind kleine Schnitte, aber eine riesengroße OP. Der ganze Bauch wird ja aufgepumpt und mit Luft gefüllt. Und dann kommt es sozusagen auf die Rektusbäuche und dort sitzt dann das Netz sozusagen und verbindet dann direkt hier wieder mit einer, die geraden Bauchmuskeln sozusagen miteinander. Das Problem bei dieser Art von OP ist natürlich, und da hat Diane Lee natürlich recht gehabt, dass die Funktionalität nicht automatisch gegeben ist, weil es müsste ja eigentlich dahinter sitzen, um die nötige Stabilität und um die schrägen Bauchmuskeln und den Transversus wieder mit einzubeziehen, weil die bilden ja die Linealbahn letztendlich. Also ist das in erster Linie ein kosmetisches Thema. Erstmal, die Funktionalität ist nicht von alleine gegeben durch diese Art der OP und deswegen ist halt eben das Training hinterher so wichtig. Und es ist nicht so stabil wie vorher, das muss ich auch sagen. Also vorher war ich viel stabiler und musste mir jetzt keine Gedanken darüber machen. Aber durch Training und also konsequentes Training habe ich eine gute, sag ich mal so, geht es mir super damit.
Und diese Methode wird hier gemacht, damit sozusagen nicht das zu Verwachsungen dann mit dem Bauchfell oder Eingeweiden richtig kommt.
Genau.
Okay.
Richtig.
Okay. Und nach dieser Operation, wie ging es dir?
So wie es einem geht, nach einer großen Bauch-OP, ne? Nicht so wirklich gut. Also es sind natürlich wahnsinnige Schmerzen aber trotzdem habe ich mich irgendwie gefreut, dass ich es dann auch gemacht habe und dass es erledigt war. Und ich weiß, es ging mir 2 Wochen, war es wirklich arg anstrengend und ich hatte wahnsinnige Schmerzen und es war gefühlt alles, also es fühlte sich einfach an wie ein großer blauer Fleck. Aber auch das ging vorüber so. Ich habe ein bisschen Lymphdrainage bekommen auch, mhm. um einfach Flüssigkeit abfließen zu lassen. Mhm. Und es gibt ja keine Therapieempfehlungen nach einer Rektusdiastase, sondern das heißt, 6 Wochen bewahren Sie Ruhe, tragen Sie Ihren Gurt, was ich fleißig getan habe, mhm. und danach können Sie wieder alles machen. So. Dem mhm. ist ja auch so. Mhm. Aber man kann es natürlich irgendwie auch verbessern, indem man versucht anzusteuern und bewusst seine Bauchmuskeln in Form von Brückenaktivität wieder zu benutzen. Mhm. So.
Mhm. Und nach diesen 6 Wochen, wie können sich das unsere ZuhörerInnen vorstellen? Ist das Netz dann angewachsen?
Ja, mhm. richtig. Das ist der wichtige Part, dass es einwächst mhm. sozusagen ins Gewebe mhm. und so die Stabilität dann gibt.
Mhm. Mhm. Und dann darf ich alles machen.
Und dann darf man laut dem Chirurgen, mhm. Grammatik 5 Sätzen, darf man alles machen.
Cool.
Genau, ob man alles machen sollte, ist dann mhm. immer die Frage. Aber ich habe angefangen mit Functional Training dann ins Gym zu gehen. Ich habe mir auch ein spezielles hier in Hamburg gesucht, weil mhm. ich wusste, dass die gute Trainingspläne schreiben mhm. und gute Progression machen. Das war ein großer Segen, da war ich vorher schon mal und die waren echt super. Und dann habe ich mich so langsam wieder in meine Fitness zurück getrainiert.
Ja.
Ja, genau.
Würdest du Menschen, die vielleicht nicht so fit wie du vorher waren, denen empfehlen, direkt mit dem Functional Training anzufangen oder vielleicht auch erstmal zur Physiotherapie zu gehen und so mit Beckenboden Transversusaktivierung zu starten?
Natürlich,
oder?
Das habe ich ja auch gemacht vorher, ne? So, ja. Also, aber genau, vor den 6 Wochen.
OP, genau.
Ne? So, genau, richtig. Aber auch nach der OP habe ich das natürlich gemacht. Mhm. Aber innerhalb der 6 Wochen, also gegen Ende der angesetzten 6 Wochen habe ich das gemacht, aber danach bin ich ins Functional Training gegangen. Mhm. Und auch da fängt man ja nicht an mit
100 Kilo.
Mit 100 Kilo, genau, Kreuzheben oder so, sondern no way. Ja. Also dann wird das langsam aufgebaut.
Ja. Also da macht es Sinn, sich auch ein Studio zu suchen, wie du gerade sagtest, die da so ein bisschen Idee von haben.
Ja, die einfach eine Idee von Bewegung haben mhm. und die nicht einfach sagen, okay, gut, schön, dass du da bist, wir freuen uns auf dich und mhm. heute machen wir Clean and Snatches irgendwie mit der Langhantel. So. Mhm. Das ist natürlich dann, vor allem, wenn man es vorher nicht gemacht hat. Ne? Mhm. So, aber das ist dann nicht gegeben. Sondern mhm. es geht ja immer darum, dann rechte Körperhälfte mit der linken Körperhälfte zu verbinden und die Kräfte über die Körpermitte möglichst gut verteilen zu können. Mhm. Und das ist dann der Fokus des Trainingsplans. Das war total langweilig, aber ich wollte natürlich auch was anderes machen. Aber es hat sich ausgezahlt, dass, ja. ich, so, dass ich getan habe. So.
Ja. Jetzt gibt es ja Menschen, die vielleicht nicht so überzeugt sind von Bewegung bringt mir Heilung, sondern mhm. eher Sorgen haben hin zu Bewegungsangst, Belastungsangst.
Ja.
Hast du für die einen Tipp?
Ja, und zwar, man muss sich ja vergegenwärtigen, dass eine Operation, eine Rektusdiastase, dass die Zielsetzung ist, die Stabilität wiederherzustellen. Das heißt, wenn ich mich operieren lasse, mit oder ohne Netz, das ist ja jedem selbst überlassen und jeder hat seine Präferenzen und auch Zielsetzungen von dem, was er ja hinterher gerne wieder machen möchte. Aber dann ist die Stabilität ja gegeben. Und sollte was passieren, war die OP ja nicht gut. Also so kann man sich das, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und wenn man die Wundheilungsphase einhält und nicht zu früh, nach 3 Wochen meint, mir geht es super, mhm. weil die Wundheilung einfach bestens vonstatten geht und dann wieder anfängt, schwer, also ins Krafttraining zu gehen und irgendwie 100 Kilo Kreuzheben zu machen mhm. oder so, weil man es vorher auch gemacht hat. Mhm. Sondern wenn man es graduell aufbaut, dann ist da nichts zu erwarten, mhm. dass man es schlechter macht, sondern im Gegenteil, es wird einfach besser, mhm. weil der Körper muss sich natürlich neu orientieren. Das ist ein riesengroßer OP. Mhm. Das ganze Körperschema verändert sich mhm. ja auch. Ich erinnere mich, nach der OP, 3 Wochen später, habe ich gemerkt, dass mir meine Hosen nicht mehr gepasst haben, weil mein Becken so viel schmaler geworden ist.
Ach, krass.
Ja, und ich habe nur gedacht, Sebastian, was ist das denn hier? Und dann habe ich nur gesehen, so, mein Becken ist wieder schmaler geworden. Mhm. So, das ist natürlich klar, weil meine Statik verändert sich, die Kräfte verändern sich. Insofern ist das wichtig, dass man keine Angst hat vor Bewegung, sondern man braucht die Bewegung.
Ja. Wie geht's dir heute damit?
Gut. Mir geht's gut damit. Mhm. Ja, doch. Also ich, wie gesagt, es ist nicht so wie vorher, wie es vorher mal war. Das hat mir jetzt die OP das nicht wieder zurückgegeben. Aber es ist um Längen besser, als es war. Mhm. Und wenn ich brav trainiere, dann geht es mir super. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, dann eben auch nicht.
Mhm.
So.
Okay, also im Prinzip wie bei Beckenbodenthemen oder so.
Richtig,
auch.
Da genau.
Ist dranbleiben wichtig.
Genau. Und was ein ganz wichtiger Punkt war bei mir, ist die Narbenbehandlung. Weil meine Narben heilen nicht gut, egal an welchem Körperteil. Wenn ich mir einen Ratscher hole, dann wächst das immer irgendwie wild zusammen. Und auch die Narben sind nicht gut, also am Bauchnabel die Narbe und die beiden Bauchnarben, die sind wirklich tief nach unten gedrungen und haben, ich habe die richtig gespürt, in der Tiefe, auch im Beckenboden, manchmal auch im Oberschenkel. Mhm. Und das muss behandelt werden, mhm. auch wenn die nur so klein sind. Aber diese Tunnelnarben haben es manchmal eben auch in sich. Mhm. Und da muss man, sollte sich damit beschäftigen, die Narben beweglich halten, sodass das unterliegende Gewebe, weil oberflächlich sahen die gut aus, wie bei einer Bauchgeburt auch, dann sieht die Kaiserschnittnarbe super aus, aber trotzdem gibt es Probleme, macht einen Drang, irgendwie macht Taubheitsgefühl, was auch immer. Und so war es hier auch, dass ich die Narbe habe behandeln lassen müssen. So.
Mhm.
Genau.
Okay, also deine Empfehlung oder so, wie du es gemacht hast, schon vorher beschäftigen mit Beckenboden und Bauchmuskel ansteuern.
Unbedingt, genau.
Dann Wundheilungsphase einhalten, unbedingt, nicht zu früh belasten.
Ja. Yeah.
Und dann danach dem Körper zutrauen, dass das hält.
Richtig.
Und progressiv.
Progressiv weiterarbeiten und ins Training gehen, das, was man vorher auch gemacht hat. Und wenn man immer joggen war, dann ist das Ziel, dass man auch wieder joggen gehen kann. Vielleicht sollte man nicht einfach loslaufen nach den 6 Wochen, sondern muss es aufbauen.
Mhm. Ja, sowieso. Das fand ich ganz niedlich. Ich hatte eine Patientin, die sagte, also Frau Voss, für 20 Minuten joggen, da ziehe ich meine Schuhe gar nicht an. Ich sage, ja, aber dann haben wir ganz oder gar nicht. Ne?
Ja.
Und dann zu gucken, was ist so das Kleinste, was geht.
Richtig, genau.
Und dann vielleicht auch mal für 20 Minuten nur. Ich finde 20 Minuten Joggen ja schon anstrengend.
Geht mir mittlerweile auch so vorbei. Ich früher liebend gerne gejoggt bin. Das mache ich heute auch nicht mehr. Aber ja.
Okay. Und die Narbenbehandlung, so, die jetzt nochmal angesprochen. Kann man da nach 6 Wochen schon mit starten?
Ja.
Ja.
Vorsichtig. Vorsichtig und oberflächlich bleiben. Erstmal nicht zu schnell zu tief in die Tiefe gehen. Und das Gewebe beweglich halten und sich dann langsam vorarbeiten. Und manchmal, nicht manchmal, sondern man muss immer auch an die Stellen, aber eben nicht sofort nach 6 Wochen, gehen, die eben tiefer gehen oder auch einen ausstrahlenden Schmerz machen.
Mhm.
Das ist manchmal sehr unangenehm, aber wenn man diese Schwelle überkommen hat, dann wird es besser, dann verändert sich der Zug. Und die Funktionalität des Gewebes ist einfach viel, viel besser, um Längen besser.
Und dieser Gurt, von dem du gesprochen hast, den du vorher getragen hast und auch hinter noch zum Stützen, Stabilisieren, wer erzählt mir davon, außer jetzt im Podcast, und wo bekomme ich den?
Also den Gurt kriegst du automatisch mitgeliefert, wenn du operiert worden bist.
Ah.
Dann kriegt man ein Rezept und dann holt man sich den aus dem Sanitätshaus. Das ist kein spezieller Gurt, das ist ein Bauchgurt. Genau, ich habe jetzt keinen von einer bestimmten Technik oder so genommen, sondern es ist ein herkömmlicher Bauchgurt, der auch hervorragende Ergebnisse liefern kann.
Sehr gut. Okay. Dir geht es heute total gut. Natürlich ist die Stabilität nicht die wie vorher, sagst du, ne?
Genau.
Aber du kannst alles machen und hast keine Einschränkungen in dem Sinne, dass du instabil bist?
Ich merke Instabilität gerade, weil ich ja auch eine Hüftdysplasie habe. Wenn ich nichts tue, dann merke ich das in meinem Körper. Also ich muss immer ein bisschen in Bewegung bleiben, aber mir geht es genau wie allen anderen auch. Mal läuft das super und manchmal ist das eher so an der untersten Grenze. Es liegt immer eine Matte bei uns zu Hause, sodass ich jederzeit darauf kann und meine Übung machen kann oder mein Training machen kann. Und dann gibt es Zeiten, wo ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe und Krafttraining mache. Einfach auch, weil ich es mag. Mir macht das Freude, mir macht das Spaß. Aber es gibt auch das Leben, was manchmal dazwischen kommt. Mhm. Und dann ist das so.
Wenn jetzt Menschen zugehört haben und sagen, ach, vielleicht brauche ich da nochmal irgendwie eine Frage, die ich beantwortet haben möchte, oder möchten zu dir hierher kommen, sich unterstützen lassen, das machst du ja auch.
Ja, richtig.
Wie erreichen die dich?
Ihr erreicht mich am besten über die Osteopathie Baranowski und Klöckner. Das ist ja die Praxis, in der ich arbeite, beziehungsweise unsere Praxis. Und ich arbeite in der Milchstraße 22 in Hamburg. Und man kann mich per E-Mail erreichen und kann Termine machen über die Website. Und dann kann man zu mir in die Praxis kommen. Das hier ist eine private Praxis. Das heißt, ihr kommt mit einem privaten Rezept. Und dann können wir gucken, was eure Fragestellung ist. Und dann besprechen wir die gemeinsame Zielsetzung. Und daraufhin findet dann die Physiotherapie statt. Genau. Ich arbeite auch in einer GKV-Praxis. Da kann man mich auch erreichen. Beziehungsweise am besten ist, man erreicht mich über die Osteopathie, über die private Praxis. Und je nach Fragestellung leite ich dann weiter.
Ja, perfekt.
Genau.
Und ich habe die Kettlebell hier auch schon gesichtet.
Genau, sie steht hier für alle sichtbar bereit.
Sehr gut. Juliana, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Es ist immer schön, bei dir zu Gast zu sein.
Danke für deine Zeit. Und allen, die zugehört haben, wünschen wir alles Gute. Und wir gehen jetzt schön essen.
Ich freue mich. Alles klar. Tschüss.